Und dazu habe ich immer einen Text von Swedenborg, der das so ein bisschen skizziert, über den Zustand dieser Kirche. Da sagt er, das Babylonien aber, von welchem in der Offenbarung gehandelt wird, ist das heutige Babylonien, welches nach der Ankunft des Herrn anfing. Und dass dieses bei den Päpstlichen sei, ist bekannt. Es ist verderblicher und schändlicher als das vor der Ankunft des Herrn, weil es das innere Gute und Wahre der Kirche entweiht, das der Herr zugleich mit sich selbst der Welt offenbarte. Wie verderblich und innerlich verrucht es sei, kann man im Allgemeinen aus Folgendem sehen. Sie erkennen an und verehren den Herrn, ohne ihm irgendeine Macht zum Seligmachen zu lassen. Sie trennen sein Göttliches gänzlich von seinem Menschlichen und tragen seine göttliche Macht, die sein Menschliches hatte, auf sich über. Denn sie vergeben die Sünden, lassen in den Himmel ein, werfen in die Hölle, machen selig, wen sie wollen, treiben Handel mit dem Heil und reißen also das an sich, was allein der göttlichen Gewalt zukommt. Und weil sie diese ausüben, so folgt, dass sie sich jeder an seinem Ort zu Göttern machen, indem sie dieselbe von ihrem Obersten, den sie den Statthalter Christi nennen, auf die Untersten übertragen. So sehen sie sich also als den Herrn an und verehren ihn nicht um seinetwillen, sondern um ihretwillen. Das Wort schänden und verfälschen sie nicht nur, sondern entziehen sie es auch dem Volke, damit es nicht zu einigem Licht des Wahren komme. Und hiermit noch nicht zufrieden, vernichten sie es auch, indem sie ihn in den von Rom ausgehenden Verordnungen ein göttliches anerkennen, das höher steht als das Göttliche im Worte. So verschließen sie allen den Weg zum Himmel, denn der Weg zum Himmel ist die Anerkennung des Herrn und der Glaube und die Liebe zu ihm. Und das Wort ist der Wegweiser, weswegen ohne den Herrn mittels des Wortes kein Heil ist. Sie streben mit allem Eifer danach, das Licht des Himmels, das aus dem göttlichen Wahren ist, auszulöschen und Unwissenheit an dieser Stelle zu setzen. Und je dichter diese ist, desto angenehmer ist es ihnen. Das Licht des Himmels löschen sie dadurch aus, dass sie das Lesen des Wortes und das Lesen derjenigen Bücher verbieten, in welchen die Lehren aus dem Worte enthalten sind. Dabei stellen sie einen Gottesdienst durch Messen an, welche in einer den einfältigen, unverständlichen Sprache geschrieben sind, also lateinisch damals, und in denen nichts göttlich Wahres ist. Überdies erfüllen sie ihre Welt mit Falschem, das die Finsternis selbst ist, das das Licht entfernt und zerstreut. Sie überreden auch das Volk, dass es in ihrem Glauben mithin in einem Fremden und nicht in dem Seinigen das Leben habe. Dabei setzen sie allen Gottesdienst in äußere Heiligkeit ohne Innere. Das Innere machen sie leer, weil sie es von den Kenntnissen des Guten und Wahren entblößen. Und doch ist im Äußeren nur insoweit ein Gottesdienst, als es auch im Inneren ist. Denn aus diesem geht jeder hervor. Außerdem führen sie auch allerlei Arten von Götzendienst ein. Sie machen Heilige und vervielfältigen ihre Zahl immer mehr. Sie sehen und dulden, dass man dieselben anbetet und Gebete an sie richtet. Fast wie wenn sie Götter wären. Die Bilder derselben stellen sie überall aus und bieten eine große Menge von Wundern feil, welche jene verrichtet haben sollen. Sie setzten dieselben den Städten, den Tempeln und den Klöstern vor und machen ihre von den Gräbern herausgekommenen Gebeine, welche doch etwas ganz Gemeines sind, zu Heiligtümern. Und so wenden sie die Seelen alle vom Dienste Gottes ab zum Dienst des Menschen. Und dass niemand aus dieser Finsternis zum Lichte und aus dem Götzendienst zum Dienste Gottes herankomme. Dafür wissen sie mit vieler Kunst zu sorgen. Und so weiter. Also das sagt Swedenborg zu dem Zustand in dieser Zeit hauptsächlich, denke ich. Diese ganze Entwicklung und diese Dramatik im Grunde genommen, dass ja der Mensch hier praktisch fast völlig abgeschnitten war von dem göttlichen Heilstrom, der ja hier mal gesetzt worden ist, das war hier eine tiefe Finsternis, führte dazu, dass eigentlich dann die Reformation einsetzen konnte oder einsetzen musste, müsste man vielmehr sagen. Denn das Volk hat mittlerweile hier auch in dieser Zeit begriffen, dass sie von der Kirche kein Heil erfahren konnten. Das hat man gemerkt. Man hat gesehen, dass die Päpste und Bischöfe in Saus und Braus lebten und dass sie im Grunde genommen immer ihre Sachen bezahlen konnten, ihre Messen bezahlen konnten, aber es hat überhaupt in keinster Weise geholfen. Und das hat man langsam gemerkt, das Bewusstsein wuchs immer mehr an. Und das war der Nährboden dafür, dass Luther eigentlich mit der Reformation einsetzen konnte. Und das war ja auch ein längerer Prozess, wo es noch sozusagen Vorstufen gab. Aber Luther war eben derjenige, der das eben durchgesetzt hat. Und Luthers Kritik bestand ja dann daran, dass er sagt, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welcher kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist in Römer 1,17. Gott ist gerecht, indem er gerecht macht. Der Sünder kann seine Rechtfertigung also nicht durch Werke verdienen, sondern im Glauben von Gott. Und die wichtigsten Punkte der Reformation bestanden darin, finde ich also auch ganz bezeichnend, dass man also auch versteht, was hier eigentlich dann neu gesetzt worden ist. So sagt Luther und hat das niedergeschrieben, die sogenannten Exklusivpartikel, die heißen lauten folgendermaßen, sola gratia, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. Sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Sola scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition. Solus Christus, allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein. Und soli Deo Gloria, einzig zur Ehre Gottes, lehrt, dass Gott allein Ehre gebührt durch sein Wirken in der Erlösung des Menschen durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist sozusagen der Kern der Reformationslehre. Und der wichtigste Teil, denke ich, dass hier eben die Bibel sozusagen in den Mittelpunkt gestellt worden ist, sola scriptura, wie Luther sagt, und dass damit auch gleichzeitig mit der Erfindung des Buchdrucks die Verbreitung der Schrift überhaupt erst möglich wurde. So, ich will das jetzt nicht weiter mit der Reformation beschreiben, dass das natürlich zu sehr großen Problemen auch geführt hat mit der alten katholischen Kirche, das wissen wir. Aber es hat sich sozusagen in dem politischen Machtbewusstsein durch die Reformation massiv etwas geändert. Denn dadurch, dass Luther den Papst nicht mehr akzeptiert hat, sondern eben die Bedeutung auf die Bibel gelegt hat und allein das Wort der Bibel ist für die Menschen wichtig und aussagekräftig und daran müssen wir uns orientieren. Dies führte dazu, dass die kirchliche Macht sich immer mehr allmählich von der weltlichen Macht getrennt hat. Der Staat löste sich dann immer mehr von der Bevormundung durch die Kirche. Und Luther folgte nicht der Aussage, dass Petrus und damit später der Papst der Stellvertreter Gottes auf Erden sei, sondern er bezieht sich auf die Worte des Matthäus im Kapitel 18, wo zwei Menschen, die sich im Namen Jesu Christi versammeln, bereits eine Gemeinde bilden. Der Pfarrer ist nicht mehr Nachfolger Petri, sondern derjenige, der es am besten versteht, die Aufgaben der Predigt und der Seelsorge nachzukommen. Und dieser ist nicht autorisiert durch die Weihe, sondern durch seine Ausbildung und persönliche Fähigkeit. Also Luther hat das ganz anders betrachtet. Und damit verliert auch an diesem Punkt die katholische Kirche ihr Deutungsmonopol zur Bibel. Das ist damit hier durchbrochen worden. Gut, dadurch, dass halt eben dann der Buchdruck erfunden war und die Predigten dann vervielfältigt werden konnten, verlor eben auch der katholische Klerus immer mehr an theologischer Macht und konnte das nicht mehr aufrechterhalten. Die jahrhundertenalten Traditionen wie die Heiligenverehrung, die Wallfahrten, die Prozessionen wurden massiv in Frage gestellt vom Volk und von den Reformatoren letztendlich verworfen. Und was auch Luther noch tat, was auch wichtig war an diesem Punkt, dass er das religiöse Gewissen sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Der freie Wille des Menschen ist einer seiner Hauptthemen gewesen, die er niedergeschrieben hat in seinem ganzen Schriftwerk. Und damit ist die Autorität der Kirche gegenüber den Gläubigen allmählich sozusagen eingebrochen. Der freie Mensch, die freie Begegnung mit dem Wort und damit das entstehende Gewissen, danach zu leben, das hat Luther sozusagen angefangen, in den Mittelpunkt zu rücken. Und somit könnte auch durch die Kämpfe und das, was wir praktisch aus dem Dreißigjährigen Krieg wissen und was da alles so geschehen ist in der Zeit noch, das konnte nicht mehr aufgehalten werden. Der Aufbruch sozusagen war vorgeschrieben. Um das jetzt zu verkürzen, führte dann diese ganze Entwicklung wiederum von der Reformation allmählich in die Aufklärung. Das kürze ich jetzt etwas ab, das sind für mich so die Eckpunkte. Und im Zeitalter der Aufklärung schließlich, das bereits im Hochmittelalter ja schon begonnen hat, also hier etwa fing das ja langsam an mit dem Buchdruck und so weiter, setzte sich halt eben auch die Befreiung von kirchlicher Autorität immer weiter fort. Es traten plötzlich Naturwissenschaftler und Philosophen wieder auf den Plan, um den Menschen endgültig von seiner intellektuellen Zensur, die er hier erlebt hat, durch die Kirche, weil er ja selbst nichts lesen durfte, die wurde hier praktisch jetzt aufgebrochen und Der Mensch wurde befähigt, selber zu denken. Und einer der wichtigsten Philosophen dieser Zeit, den kennen wir auch, das war ja, ich will nicht sagen Gegenspieler, das sehe ich gar nicht mehr so, es war kein Gegenspieler in meinen Augen, Immanuel Kant, ein ganz wichtiges, zentrales Aussage von ihm, die im Grunde die ganze Aufklärung auch für mich so in der Kernaussage darstellt, ist: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das war eben für mich die Essenz und der Kern sozusagen, die Zuspitzung der Aufklärung. Die Welt und der Mensch wurde nun nicht mehr von Gott her gedacht und definiert, sondern erklärte sich aus naturwissenschaftlichen Formeln und physikalischen Grundgesetzen. Das menschliche Leben hängt nicht mehr von Gottes Gnaden ab, sondern entwickelte sich später dann, 19. Jahrhundert, Darwin, sage ich jetzt mal, das mache ich jetzt mal so ein bisschen Wurf, entwickelte sich aus Evolutionsprozessen, aus der Natur heraus. Der Mensch ist nicht mehr dazu verdammt, Dogmen zu glauben, sondern er ist fähig zu zweifeln, selbst zu denken, eigene Schlüsse zu ziehen. Es war nun erlaubt, auch atheistisch zu denken, ohne Gott die Dinge zu begreifen. Und zur damaligen Zeit, es machte sogar Sinn für die Menschen. Dies war dann auch die Geburt des Materialismus im Grunde. Die Industrialisierung begann dann auch langsam. Und dies wurde dann letztlich zu allen, momentan spüren wir das ja, zu einer beherrschenden und letztendlich auch menschenfeindlichen Situation, der Kapitalismus, der daraus letztendlich auch entstanden ist. Was hatte die Kirche in dieser Zeit gemacht hier? Das war Folgendes, dass auch die Kirche plötzlich in Kritik kam, dass das, was auch in der Bibel steht, eventuell ja so nicht richtig ist. Um nicht vom Zeitgeist der Geschichte überrollt zu werden, versuchte man, sich eben an dieser Entwicklung der Aufklärung anzukoppeln. Dies mündete eben daran, dass an den theologischen Hochschulen plötzlich Fächer wie Kirchengeschichte bzw. Dogmengeschichte, also wie sind überhaupt die Dogmen entstanden, was war da eigentlich? Das hat man plötzlich an den Hochschulen gelehrt, geforscht und schließlich auch zu späteren Zeit die historisch-kritische Bibelwissenschaft. Die Kirche war, eben um ihre Glaubwürdigkeit nicht gänzlich zu verlieren, gewissermaßen gezwungen, sich selbst und damit auch ihre Grundlage, ihre Glaubensgrundlage, die Bibel wissenschaftlich kritisch zu hinterfragen. Da war sie in dieser Zeit quasi gezwungen, aus ihrer Sicht damals. Aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht, aber aus ihrer Sicht war das so. Das führte eben zum Ergebnis, dass nach und nach eben das Wort Gottes, die Bibel, dass diese Grundlage auch zu bröckeln und sich zu zerstören drohte. Und dies war denn eigentlich, wenn man so will, der völlige Untergang der christlichen Kirche. Denn hier ausgehend von einer mündlichen, selbst erlebten Offenbarung hin zu einem Autoritätsglauben, der praktisch nur von geistlichen Ämtern über die Menschen gestülpt worden ist, zurück zum Buchstabenglauben, die Menschen haben hier dann sozusagen äußerlich geglaubt, und der wurde dann in Zeit der Aufklärung bis in die heutige Zeit hinein, das läuft ja immer noch im Grunde ganz stark, dieser Buchstabenglaube wurde jetzt total auseinandergenommen. Und damit war eigentlich die Grundlage und die Notwendigkeit einer neuen Kirche. Und damit kommen wir dann zu dem Punkt, wo wir ja gestern angefangen sind, mit dem jüngsten Gericht. Das war die Zeit und das war höchste Zeit, dass hier etwas geschehen musste, dass das aufgehalten wird und dass hier die wahre Bedeutung der Schrift, wo die Theologie jetzt angefangen hat, das auseinanderzunehmen, wieder ins rechte Verhältnis zu setzen. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass im Grunde genommen eigentlich Kant, wenn man den hier mit reinbringt, mit der Vernunft, dass sich das gar nicht so, man sagt ja oft auch, dass Kant so der Gegenspieler von Swedenborg war und so weiter, würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sehen, weil Kant zumindest erkannt hat, dass der Mensch nicht nur blind Vorgaben folgen muss oder kann, sondern er ist fähig halt eben in sich selbst auch Dinge zu erkennen. Also insofern finde ich Kant mit seiner Philosophie praktisch gar nicht so abwegig zu Swedenborg. Und er hat ja selbst, auch das wissen wir, auch Kant hat ja selbst am Ende seines Lebens praktisch den Ausführungen Swedenborgs im Grunde zugestimmt, könnte man fast sagen. Da gibt es ja auch so Dokumentationen. Aber das hat eben dazu geführt, dass wir sozusagen das jüngste Gericht bekommen haben, das ja hauptsächlich in der geistigen Welt erstmal stattgefunden hat. Und da sagt nun Swedenborg, so komme ich jetzt auf den Bogen zurück, nunc licet, nun ist es erlaubt, mit dem Verstand in die Dinge des Glaubens einzudringen. Und das ist eine Grundaussage Swedenborgs. Und da schließt sich für mich sozusagen der ganze Bogen, dass das, was hier angelegt war, verdunkelt worden ist, oder wollen wir sagen, die Entwicklung der Menschheit, dass sie das hier durchmachen musste und dass sie dahin gebracht werden musste, das schließt sich für mich der Kreis, dass sie immer mehr befreit worden ist von Autorität, von Deckelung, von intellektueller Zensur in die Befreiung und jetzt sozusagen der Zusammenschluss noch stattfindet, was hier jetzt durch die Aufklärung aufgekommen ist, die Wissenschaft, Naturwissenschaft, die Welt anders zu erklären, dass das sich jetzt in dem geistigen Verständnis mit den Entsprechungen und den Zugang, dass wir unser Verstand einsetzen können, die Glaubensdinge zu begreifen, dass das hier sozusagen jetzt zusammengeführt wird. Und dass wir dadurch eben nicht mehr in der Situation sind, dass wir glauben müssen, weil ein anderer das sagt, sondern weil wir glauben können, weil wir es verstehen. Das ist eine ganz andere Situation. Und damit wissen wir ja auch, die neue Kirche, das jüngste Gericht, bestand ja dann da auch drin, dass Swedenborg eben die Offenbarung bekommen hat, später dann Jakob Lorber auch. Und da ist ja nochmal eine weitere Stufe, dass durch Jakob Lorber das innere Wort noch eine Rolle spielt, das Herzensdenken und so weiter. Also noch ein weiterer Schritt, nicht nur Verstand, sondern hier auch wieder Intuition, Innewerdung, was praktisch hier unten eigentlich angelegt war. Und somit stellt sich dann für mich die Frage der neuen Kirche, oder man kann es praktisch daraus etwas ablesen, wie die neue Kirche in ihrer Zukunft vielleicht verfasst sein wird. Und bei Jakob Lorber gibt es ja ganz viele Stellen, wo er sagt, der Herr, dass im Wesentlichen auch die neue Zeit darin besteht, dass die Wissenschaften die Menschen immer mehr vom Aberglauben befreien. Und wir haben ja heute auch die Situation, dass wir immer noch sehr viele Dinge, also wie der Darwinismus, der ja eigentlich ein großer Irrtum ist, der wird aber immer noch geglaubt von den Menschen. Das wird an den Schulen gelehrt. Das ist für mich eine Form des Aberglaubens noch, eine Unwissenheit. Aber auch das wird eines Tages aufgedeckt werden, nachgewiesen werden. Und die Menschen werden ein anderes Bewusstsein kriegen ihres Lebens, ihres Ursprungs. Und somit wird das für mich wunderbar zusammengeführt und macht eben die neue Kirche aus diesem ganzen Geschema heraus, ist es eine wunderbare Ordnung, wie der Herr das sozusagen geführt hat. Man kann doch vielleicht dazu sagen, obwohl das hier praktisch für die Menschen ja ziemlich düster auch aussah und ziemlich viele Negativpunkte benannt worden sind, auch von Swedenborg jetzt, dass aber trotzdem, auch wenn hier nur weniges war, viele Menschen halt selig geworden sind. Das muss man auch dazu sagen. Es war jetzt nicht nur, dass hier Tod und Teufel, sage ich mal, stattgefunden hat. Man muss das immer noch ein bisschen abkoppeln. Das sagt Swedenborg auch, dass also die sogenannten Laien, das ist das Volk, und die sogenannten Professionellen oder die Amtsträger sind, dass das noch zwei verschiedene Paar Schuhe sind und dass aber viele sozusagen aus dieser ganzen Entwicklung auch selig gemacht werden konnten und auch in den neuen Himmel eingehen konnten nach dem jüngsten Gericht. Das darf man auch nicht vergessen. Und dazu kommt dann noch, vielleicht noch als letztes Wort dazu, dass ja die ganze Zeit über, sage ich mal, dieser große Bogen, dieser rote Faden, dass im Hintergrund, sage ich mal, so ein Back- oder ein Virusprogramm, möchte ich fast sagen, gelaufen ist, dass nämlich die christliche Mystik die ganze Zeit immer da war. Also dieses Wissen, was Jesus gegeben hat hier unten, ich habe hier mal als Beispiel Hildegard von Bingen, Franz von Assisi gehört für mich auch irgendwie dazu, Meister Eckhart, da könnte man viele andere nennen jetzt, dass das sozusagen auch immer schon da war und auch immer mit eingeflossen ist in diesen ganzen Prozess. Sodass der Herr sagt ja, dass immer eine Kirche auf Erden vorhanden sein muss, damit die Menschen eben nicht gänzlich verloren gehen. Und das hat er damit auch wunderbar getan, dass immer das Wahre auch durchgetragen worden ist. Und wir haben es eben heute durch Swedenborg und Lorber insbesondere in großer Weise bekommen. Gut. Ich glaube, das war gut. Ja.
Stefan, ich habe eine Frage. Die neue Kirche ist ja eigentlich nicht nur eine innere Kirche, sondern auch eine äußere. Mhm. Ich glaube, als für deine letzten Tagungen, an der ich teilgenommen habe, am Peralstädter See, bei Noack, da habe ich nämlich auch an ihn die Frage gerichtet, brauchen wir denn diese äußere Kirche als Kirchenbau, als sichtbare Kirche? Und da war er im Moment aber ein bisschen überrascht, dass ich diese Frage überhaupt stellte. Mhm. aber er sagte dann ja. Hm. Weil die innere Kirche, das ist rein geistige, hm. als Form in der Äußeren zum Ausdruck kommt. Hm. Dann habe ich das kapiert. Hm.
Ja, das ist richtig. Also Swedenborg betont das ja immer, dass er sagt, alles Geistige und Himmlische muss letztendlich auslaufen, eine Form, in einen Ausdruck kommen. Ne? Also es kann nicht, wenn wir praktisch nur gedanklich bei der Lehre bestehen bleiben, wird sie uns eben nicht zu unserem Leben. Dann bleibt es eben ein gedankliches Spiel und das verfliegt wieder. Wenn wir es aber in unser Tun kommen, dann manifestiert sich das und wird es auch zu unserem Leben, zu unserer Gewohnheit. Das Gleiche gilt natürlich auch irgendwie für die Kirche, dass es ja nicht nur ein reines geistiges Konstrukt bleiben kann. Die Frage ist aber, in welcher Weise sozusagen diese Form gefüllt wird oder was für eine Form dazu nötig ist, sagen wir mal so rum. Das ist die Frage. Also kann es die alte Form sein? Deswegen finde ich es so interessant, die Entwicklung dieser Kirche hier unten, mit der jüdischen Kirche. Hätte das funktioniert, dass die neue christliche Kirche hier unten in die jüdische Form gepresst werden hätte können? Also hätte das funktioniert? Offensichtlich wohl nicht. Es hat sich neu gefunden. Und hier sehe ich ähnlich so eine Schwierigkeit. Also kann die neue Kirche sozusagen in die Form der alten christlichen Kirche gepresst werden?